기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 416. Während wir uns mit der Frage beschäftigen, ob der Herbst nun golden oder nasskalt wird, haben andere Menschen richtige Probleme. In Mexiko bebte die Erde. Über 90 Menschen sind gestorben. Über die Folgen des Erdbebens und darüber, was man tun kann, um zu helfen, sprachen wir mit Philipp Gerber in Oaxaca. Wo ist Santiago Maldonado? Am 1. August wurde der argentinische Aktivist bei Protesten der indigenen Mapuche im Süden des Landes verhaftet und in einem Mannschaftswagen verfrachtet. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Wurde er von der Polizei ermordet? Menschenrechtsorganisationen verlangen vom argentinischen Staat aufzuklären, was an dem Tag passiert ist. Am 1. September, einen Monat nach Maldonados Verschwinden, fanden Demonstrationen und Kundgebungen in argentinischen und europäischen Großstädten statt. In Uruguay wurde 2004 zum ersten Mal das linke Bündnis Frente Amplio in die Regierung gewählt. Viele Menschen hofften, dass Schluss sein würde mit der Straflosigkeit für die Militärs, die für die Verbrechen der Diktatur verantwortlich sind. Doch das Amnestiegesetz ist immer noch in Kraft. Die Straflosigkeit bleibt bestehen und es gibt keine Aufklärung über den Verbleib der unter der Diktatur gewaltsam verschwundenen Menschen. Nun sorgt ein neues Buch für Aufsehen. Außerdem erfahrt ihr mehr über unsere neue Themenseite Checkliste Menschenrechte. Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten. Unsere Themenseite Checkliste Menschenrechte ist online.
Was? Nein!
Unter www.npla.de/checkliste findet ihr Radioreportagen, Nachrichten und Hintergrundberichte zum Thema Menschenrechte, ergänzt von Archivmaterial und neuen Formaten. Die neue Themenseite bündelt Inhalte in 10 Schwerpunkten. Zu jedem Schwerpunkt findet ihr kurze Hinhörerclips, die in Straßenumfragen in Nord und Süd die globale Dimension der verschiedenen Menschenrechte erklären. Vom Recht auf Stadt und Land über Migration und Flucht, würdige Arbeit, Buen Vivir und Nachhaltigkeit und vieles mehr. Unsere Korrespondentinnen und Autoren auf beiden Seiten des Atlantiks leuchten gemeinsam aktuelle Themen und Debatten aus. Denn Menschenrechte zu verwirklichen, zu stärken und zu schützen, das war und ist erklärtes Ziel unserer Berichterstattung. In den nächsten Wochen und Monaten wird unser Angebot stetig wachsen. Regelmäßig informieren wir über einzelne Schwerpunkte in unserem Newsletter und den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns über eine aktive Nutzung in euren Medien, Kommentare auf der Themenseite und euer persönliches Feedback. Und hier nochmal zum Mitschreiben der Link zur Themenseite www.npla.de/checkliste.
Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica.
In der Nacht vom 7. auf den 8. September bebte vor der Küste Mexikos die Erde. Die Erdstöße waren bis nach Mexiko-Stadt zu spüren. Am härtesten betroffen sind jedoch die südmexikanischen Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca. Vor allem im Isthmus von Tehuantepec hat das Beben verheerende Schäden verursacht. Dort hat es über 90 Tote gegeben. Philipp Gerber koordiniert die Mexiko-Projekte der Hilfsorganisation Medico International Schweiz, welche seit Jahren in den betroffenen Regionen aktiv ist. Er ist in Oaxaca und hat sich ein Bild von der Situation vor Ort gemacht.
Nachdem die Erde am Donnerstag Mitternacht, Nacht auf Freitag, extrem stark gebebt hat, wurde schnell klar, dass die Region des Istmo die schwerst betroffene Region ist. Dort liegt die Stadt Juchitán, die 100.000 Einwohner hat und die zum ganz großen Teil zerstört ist.
Eine in Oaxaca Stadt ansässige Partnerorganisation von Medico International organisierte bereits in den ersten Stunden nach dem Erdbeben eine Hilfskarawane in das stark zerstörte Juchitán.
Eine Brigade vom Código de Hache hat am ersten Tag Hilfe gesammelt und konnte am Samstag schon in Juchitán sein und diese Hilfe verteilen und hat dabei auch festgestellt, dass rund 40% der Häuser eingestürzt sind und weitere 20 bis 30% zwar noch stehen, aber nicht reparierbar sind. Also 2/3 der Häuser sind zerstört. Die Leute leben auf der Straße, viele Nachbeben erschüttern die Stadt und niemand wagt es zu kochen wegen den Gasleitungen, die zerstört sind. Es gibt nach wie vor verschüttete Personen. Die Situation ist wirklich ganz, ganz schwierig.
Noch ist nicht abzusehen, wie groß die Schäden in den betroffenen Regionen wirklich sind. Viele entlegene Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen der in den letzten Monaten tobenden Wirbelstürme war ein Zugang zu ihnen schon vor dem Beben nicht möglich. Was aber bereits jetzt klar geworden ist, eine Reihe von Projekten, die durch Medico International unterstützt werden, ist von dem Beben betroffen.
Im Istmus gibt es auch verschiedene soziale Projekte, die mit betroffen sind von dieser Katastrophe. Beispielsweise eine kommunitäre Sekundarschule in Ishuatán wurde völlig zerstört und die Leute von Ishuatán rufen auf, zu spenden, um diese Sekundarschule wieder aufzubauen.
Bisher hat kaum staatliche Hilfe das Katastrophengebiet erreicht. Und das, obwohl sich Mexikos Präsident Peña Nieto und Oaxacas Gouverneur Murat schon einen Tag nach dem Erdbeben medienwirksam im Zentrum Juchitáns ablichten ließen. Deshalb organisieren zivilgesellschaftliche Organisationen in Oaxaca unabhängig von staatlichen Institutionen Hilfe für die notleidende Bevölkerung. Doch nicht nur aus ganz Oaxaca, sondern auch aus Mexiko-Stadt und Ayotzinapa sind Hilfslieferungen in den Istmus von Tehuantepec unterwegs. Wer die mexikanische Zivilgesellschaft in ihren Bemühungen unterstützen möchte, die Not im Katastrophengebiet zu lindern, kann dies mit einer Spende tun. Hilfsorganisationen aus Deutschland und der Schweiz haben Spendenkonten eingerichtet. Die Gelder werden an Partnerorganisationen in den betroffenen Gebieten weitergeleitet, welche diese direkt den betroffenen Menschen und Projekten zukommen lassen. Weitere Informationen auf der Seite des Nachrichtenpool Lateinamerika unter www.npla.de/aktuelles/spenden-für-erdbebenopfer-in-mexico. Für mit UE geschrieben.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal. Argentinien, Mitte September. Anderthalb Monate ist es jetzt her, seit der Aktivist Santiago Maldonado am 1. August bei Protesten der indigenen Mapuche im Süden des Landes von der Gendarmerie verhaftet und in einen Mannschaftswagen verfrachtet wurde. Das berichten Augenzeugen, die an dem Tag dabei waren. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Menschenrechtsorganisationen verlangen vom argentinischen Staat Aufklärung darüber, was an dem Tag passiert ist. Denn momentan sieht alles danach aus, als sei Maldonado nicht nur festgenommen, sondern anschließend von staatlichen Sicherheitskräften ermordet worden, auch wenn man seine Leiche bisher noch nicht gefunden hat. Gewaltsames Verschwinden lassen von Personen, das ist eine grausame Praxis, die man eigentlich nur aus den Zeiten der Militärdiktatur kannte. Werden die alten Methoden jetzt wieder angewandt?
Nosotros estamos en Berlin. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Am 1. September auf dem Wittenbergplatz in Berlin. Das Gebäude der argentinischen Botschaft ist in Sichtweite. Knapp 100 Menschen haben sich heute hier versammelt.
Wir sind in Berlin. Wo ist Santiago Maldonado?
Heute ist es auf den Tag genau einen Monat her, seit der Aktivist Santiago Maldonado bei Protesten der indigenen Mapuche im Süden Argentiniens von der Gendarmerie festgenommen wurde. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Es sind 30.001 Verschwundene, ist auf dem selbstgebastelten Plakat zu lesen, das Demonstrant Luis in die Höhe hält.
In Anlehnung auf die 30.000 Verschwundenen, die während der Militärdiktatur gab.
Unter der letzten Militärdiktatur wurden in Argentinien als subversiv eingestufte Menschen willkürlich verhaftet, gefoltert und ermordet. Von den meisten der 30.000 Verschwundenen fehlt noch immer jede Spur. Angehörige und Freunde haben die Hoffnung, sie lebend zu finden, längst aufgegeben. Aber es gibt keine Gräber, an denen sie um sie trauern könnten.
Wir sind schon ein bisschen besorgt über die letzten Ereignisse in Argentinien. Die alten Methoden werden heute wieder angewendet. Man stellt die Personen ein, man verhaftet.
Was war passiert? Santiago Maldonado, 28 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in der Provinz Buenos Aires, lebte seit einigen Monaten als Kunsthandwerker in Patagonien. Immer wieder beteiligte er sich an Protesten der indigenen Mapuche, die dort ansässig sind. Seit den 90er Jahren befinden sich riesige Gebiete im Süden Argentiniens im Privatbesitz transnationaler Konzerne, unter anderem solche, auf denen die Mapuche seit Jahrhunderten leben. Die Indigenen verlangen die Rückgabe.
Was die Mapuches heute reklamieren, ist das Recht, auf ihrem Land zu leben, was bei der Regierung nicht so gut ankommt.
Unter dem rechtskonservativen Präsidenten Mauricio Macri gehört die Repression gegen die Mapuche zum Alltag.
Hier findet eine gefährliche Gleichsetzung statt. Die Forderungen der Mapuche werden vom Staat als Terrorismus interpretiert. Die Indigenen werden zu einer Gefährdung der nationalen Sicherheit stilisiert. Dafür gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte.
Sagt Federico Efron, Anwalt beim renommierten argentinischen Menschenrechtszentrum CELS. Seit Ende Juni diesen Jahres befindet sich Facundo Jones Huala, ein Anführer der Mapuche-Proteste, in Haft. Er soll ins benachbarte Chile ausgeliefert werden, wo ihm eine lange Haftstrafe droht. Im Juli blockierten Protestierende aus Solidarität mit Huala eine Landstraße in der Gemeinde Pulov Cushamen in der argentinischen Provinz Chubut. Am 1. August, also dem Tag, an dem Santiago Maldonado verschwand, räumte die argentinische Gendarmerie die Blockade gewaltsam und trieb die Flüchtenden unter Einsatz von Gummigeschossen und scharfer Munition durch einen eiskalten Fluss. Maldonado, der nicht schwimmen konnte, blieb den Schilderungen anderer Protestierender zufolge in Ufernähe und suchte Schutz unter einem Baum. Dorthin folgten ihm mehrere Polizisten. Weiter berichten Augenzeugen, dass Einsatzkräfte eine Person in einen Mannschaftswagen verfrachtet hätten. Danach verliert sich Maldonados Spur.
Das Problem mit Santiago Maldonado und was so unheimlich wirkt auf uns, ist, dass der Fall so viele Parallele und Ähnlichkeiten aufzeigt, wirklich zu der Art und Weise und zu dem Muster, wie es damals unter der Diktatur ging mit den Verschwundenen. Es hat einen tatsächlich retraumatisierenden Effekt, denke ich, nicht nur für die Opfer, sondern für uns alle, weil wir dachten, das gehört wirklich der Vergangenheit.
Sagt die argentinische Soziologin Estella Schindel, die viel über das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen geforscht hat. Tatsächlich bewegt die Frage, wo ist Santiago Maldonado? Millionen Argentinierinnen und Argentinier auf der ganzen Welt. Vorausgegangen waren der Mobilisierung vom 1. September bereits kleinere Proteste. Fußballspieler argentinischer Teams gingen mit Maldonado-Transparenten aufs Spielfeld. In den sozialen Medien gab es bis zu 500.000 Tweets und Postings. Auch Fußballgott Diego Maradona bekundete seine Solidarität. Maldonado geht alle an. Denn obwohl er nicht der erste Verschwundene in der argentinischen Demokratie ist, waren die Parallelen zu den Fällen während der Militärdiktatur noch nie derart offensichtlich wie hier. Zudem können sich auch viele Bewohner der Hauptstadt mit einem Mann identifizieren, der ebenso gut ein Kollege oder Nachbar sein könnte.
Es ist tatsächlich so, dass weil er weiß und Mittelschichtherkunft hat, irgendwie eine größere Resonanz bekommen hat. Das befürchte ich tatsächlich, dass sonst die ganze Repression, die Mapuche-Völker im Moment ausgesetzt sind, nicht so sichtbar geworden wäre. Wie auch immer, wir verlangen vom Staat zu wissen, wo ist er? Wo ist Santiago Maldonado?
Auf diese Frage hat der argentinische Staat keine Antwort. Im Gegenteil. Als sich die politisch verantwortliche Ministerin für nationale Sicherheit, Patricia Bullrich, am 7. August erstmals öffentlich zu dem Fall äußerte, verkündete sie selbstsicher, dass es keinerlei Anzeichen dafür gäbe, dass die Gendarmerie Maldonado überhaupt festgenommen habe.
Que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado.
Alle beteiligten Polizisten seien befragt worden. Niemand wisse etwas von dem Mann. Zudem seien alle Protestierenden vermummt gewesen. Wer könne da mit Sicherheit sagen, ob Maldonado überhaupt an Ort und Stelle gewesen sei?
Nosotros no podemos decir si Santiago Maldonado estuvo o no en el lugar, porque todas las personas que estaban en ese corte estaban todas totalmente encapuchadas.
Respecto a lo que está haciendo el gobierno nacional para encontrar a Santiago Maldonado,
Wenn wir uns das Handeln der Regierung im Fall Santiago Maldonado anschauen, so müssen wir leider feststellen, dass sie bisher sehr wenig dafür getan hat, die Ereignisse vom 1. August aufzuklären und Santiago Maldonado zu finden. Statt die Rolle der Sicherheitskräfte genauer unter die Lupe zu nehmen, wurde behauptet, die Familie von Maldonado würde nicht mit dem Staat zusammenarbeiten oder der junge Mann sei im Zuge eines früheren Protests verletzt worden und somit gar nicht dabei gewesen, was natürlich Quatsch ist und eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver. Aber es erschwert die Möglichkeit, Santiago noch lebend zu finden und die Rolle der Gendarmerie an diesem Tag aufzuklären.
Sagt Federico Efron vom Menschenrechtszentrum CELS. Mittlerweile hat die argentinische Regierung zwar verbal etwas eingelenkt und sieht ein, dass Maldonados Verschwinden, ganz hypothetisch gesprochen, etwas mit einer möglichen Festnahme zu tun haben könnte und will mit der Justiz kooperieren. Im Verfahren vor dem Provinzgericht von Chubut wegen gewaltsamen Verschwindenlassens einer Person, bei dem das CELS als Nebenkläger auftritt, sollen nun die Augenzeugen gehört werden. Doch wichtige andere Spuren und Beweismittel sind möglicherweise bereits vernichtet worden. Und der mit dem Prozess betraute Richter hat auch die Räumung der Straßensperre am 1. August angeordnet. Man darf also sehr gespannt sein, ob überhaupt irgendetwas hier aufgeklärt werden wird. Wo Präsident Macri und Sicherheitsministerin Bullrich ganz sicher nichts dazugelernt haben, ist die Kriminalisierung der sozialen Proteste der Mapuche und die Negierung jeglicher ihrer Forderungen.
Hier muss der Ansatz ein grundlegend anderer werden. Es ist keine Frage der Sicherheit oder des Verbrechens. Stattdessen muss man verstehen, dass die Mapuche einen historischen Anspruch auf das Gebiet haben. Sie lebten vorher hier und reklamieren das Recht auf ihr Land. Darum müsste es eigentlich gehen.
Als in Uruguay 2004 das linke Bündnis Frente Amplio zum ersten Mal in die Regierung gewählt wurde, verbanden viele Menschen damit die Hoffnung, dass nun endlich die Verbrechen aus der Diktatur von 1973 bis 1985 aufgeklärt und Schluss sein würde mit der Straflosigkeit für die verantwortlichen Militärs. Sie sollten sich täuschen. Bis heute ist das Amnestiegesetz unter dem zynischen Namen Gesetz über die Verjährung des staatlichen Strafverfolgungsanspruches, das direkt nach der Diktatur verabschiedet wurde, in Kraft. Auch ein zweiter Volksentscheid im Jahr 2009 fand keine Mehrheit, das schmachvolle Gesetz abzuschaffen. Die Straflosigkeit bleibt bestehen. Und für die meisten Angehörigen noch schlimmer, es gibt keine Aufklärung über den Verbleib der unter der Diktatur gewaltsam verschwundenen Opfer. Ein neues Buch über den verstorbenen Verteidigungsminister und Ex-Guerillero Fernando Huidobro sorgte in diesem Jahr in dem kleinen Land für Aufsehen.
Montevideo, Anfang 2016. Eleuterio Fernando Huidobro, damaliger uruguayischer Verteidigungsminister und Ex-Guerillero, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Bei seinem Begräbnis stehen Militärs sowie ehemalige Genossinnen gemeinsam da. Es redet nicht nur der ehemalige Präsident Pepe Mujica, sondern auch höhere Militärs. Huidobro war unter dem Spitznamen El Ñato, was so viel heißt wie die Stupsnase, nicht nur in Uruguay als führendes Mitglied der Tupamaros bekannt. Er saß während der Militärdiktatur unter anderem mit Pepe Mujica 12 Jahre in Geiselhaft und er war seit 2011 Verteidigungsminister. Maria Urusola ist eine erfahrene Journalistin und lebte während der zivil-militärischen Diktatur selbst 10 Jahre im Exil in Frankreich. Als der spanische Verlag Planeta sie nach Huidobros Tod anfragte, ob sie nicht ein Buch über ihn schreiben könne, sagte sie zu und fand bei ihrer Recherche so einiges heraus.
Das, was ich über die Person Huidobro und seine politische Geschichte herausfand, war, dass es einen Pakt zwischen den Tupamaros und den Militärs gegeben haben muss. Oder zumindest einigen wichtigen Guerilleros, die zu der Zeit im Gefängnis saßen.
Im April 2017 erschien Uru Sollers Buch unter dem Titel Uy Dobro, Sin Remordimientos, ohne Reue. Die Reaktionen in Montevideo, insbesondere seitens der Politik zu ihren Thesen darauf, waren abwehrend bis aggressiv. Kaum verwunderlich regiert doch mit der Frente Amplio seit mehr als einem Jahrzehnt quasi die Nachfolgeorganisation der Guerilla. Und viele Ex-Guerilleros haben heute wichtige Posten inne. Doch für die Autoren steckt noch mehr dahinter.
Pero hay muchos tupamaros que querrían contar la verdad de una cantidad de cosas.
Es gibt viele Tupamaros, die gerne über vieles reden und die Wahrheit erzählen würden. Aber sie trauen sich nicht. Sie haben Angst vor der Aggression, den Diffamierungen der anderen. Es gibt viele Leute, die Schreckliches erlebt haben. Viele waren jahrelang in Haft und ihre Leben wurden zerstört. Sie wollen das nicht nochmal erleben und sie würden es nicht aushalten, als Verräter diffamiert zu werden. Ich denke, die Reaktion auf mein Buch soll abschrecken. Es soll andere Tupamaros davon abhalten, zu reden. Zwar konnte die Autorin nicht herausfinden, um welche Art der Zusammenarbeit es sich genau handelte, Maria Uru Solla vermutet aber einen Deal. Militärs bekommen auf Dauer Straflosigkeit. Dafür kommt über die Kollaboration einiger Tupamaros nichts ans Licht. Die entsprechenden Akten, soweit es überhaupt welche gibt, bleiben unter Verschluss und alle Beteiligten verpflichten sich zum Schweigen. Vermutungen, die das Verhalten der alten Guerilleros erklären würden. Sicher aber ist, dass Uy Dobro als Verteidigungsminister eine wichtige Rolle spielte, das Gesetz über die Straflosigkeit auch unter einer linken Regierung aufrechtzuerhalten. Uy Dobro kämpfte dafür, dass das Amnestiegesetz nicht aufgehoben wurde. Er argumentierte damals, es würde die Menschen stark beunruhigen, weil es dadurch zu Spannungen mit den Militärs kommen könnte und einer ganzen Reihe anderer Argumente, die die Mehrheit der Frente Amplio überzeugten. Voller Widersprüche und für viele UruguayerInnen unerklärlich war sein Verhalten, was die Öffnung von Archiven betrifft, gerade in den letzten Jahren seiner Amtszeit als Verteidigungsminister. Wenn ihr mich die Militärs foltern lasst, kann ich euch die Informationen besorgen, sagte Uy Dobro zum Beispiel Ende 2014 in einem zynischen Tonfall gegenüber der Menschenrechtsorganisation Serpach, die immer wieder versucht hatte, an entsprechende Akten zu kommen.
Si Serpach me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información.
Como ministro de defensa.
Als Verteidigungsminister während der Amtszeit von Präsident Mujica begann er sehr offen, sich von Menschenrechtsorganisationen zu distanzieren und hatte immer mehr Konflikte mit den Familienangehörigen der Verschwundenen. In seiner politischen Rolle wurde Uy Dobro immer unangenehmer. Dabei fehlte es nicht an Informationen. Als 2015 Ex-Militär Elmar Castiglioni starb, tauchten Tonnen von Material in seinem Haus auf. Vor allem beweisen sie, dass die Geheimdienstaktion nach der Diktatur 30 Jahre lang weiterging und zum Beispiel Spitzel in allen politischen Bereichen eingesetzt wurden. Ein weiteres Motiv, Aufklärung verhindern zu wollen. Der zweite Archivberg wurde vor über 10 Jahren im Verteidigungsministerium selbst gefunden. Bei Baumaßnahmen traten kiloweise Akten auf. Dabei handelt es sich um 14.000 Archive zu Geheimdienst- und Spionageaktionen in Gewerkschaften, politischen Parteien und sozialen Organisationen des Landes aus Zeiten der Diktatur bis Ende der 90er Jahre. Die linke Wochenzeitung Brecha veröffentlichte im Juli 2017 erstmals die gesamten Dokumente auf ihrer Webseite.
In diesen Archiven gibt es viel Material, aus dem man Geschichte schriftlich festhalten könnte. Darüber, was wirklich während der Militärdiktatur und in den 30 Jahren danach passiert ist. Wer alles mitgemacht hat, wer kollaboriert hat, wer die Spione waren, die für den Geheimdienst gearbeitet haben. Diese Daten sind stark fragmentiert. Man bräuchte eine Arbeit, so wie bei WikiLeaks, um die Informationen zu entschlüsseln und zu analysieren. Also um wirklich zu verstehen, wie es genau gewesen ist.
Bis heute ist die Geschichte der uruguayischen zivil-militärischen Diktatur kaum aufgearbeitet. 177 Menschen gelten weiterhin als verschwunden. Bei gerade mal 5 von ihnen konnten in den letzten 10 Jahren die körperlichen Überreste gefunden und identifiziert werden. In den vergangenen Jahren gab es zwar über 200 Versuche, juristisch gegen Verbrechen aus dieser Zeit vorzugehen, doch in den allermeisten Fällen kam es nicht einmal zu einer Anklage. Grund dafür: Verfahren und Verurteilungen gegen ehemalige Folterer beschränken sich auf Einzelfälle und wurden in den letzten Jahren systematisch verhindert. Durch plötzliche Versetzungen von Staatsanwälten, Behinderungen der Prozesse oder die Nichtfreigabe wichtiger Akten. Menschenrechtsaktivistin Sara Mendes weiß, was Straflosigkeit bedeutet. 1976 wurde sie und ihr gerade mal 21 Tage alter Sohn von Militärs entführt und verschleppt. Sara kam in ein Folterzentrum. Ihr Sohn verschwand. Auch nach der Diktatur suchte sie jahrelang verzweifelt nach ihm und fand ihn erst im Jahre 2012 mit Hilfe eines Journalisten. Ihr Blick auf die Situation in Uruguay.
El hecho es que desde el Estado, post dictadura, hubiese habido.
Die Regierung traf nach dem Ende der Diktatur die Entscheidung, diese Themen nicht anzutasten und besiegelte das Amnestiegesetz mit dem Volksentscheid von 1989 nochmals. Damit schaffte sie die schlechtesten Bedingungen für eine Gesellschaft, um anzufangen, über das zu reden, was passiert war. Dabei ist Reden ein erster und wichtiger Schritt für die Erinnerung und eine spätere Rechtsprechung.
Es un paso no solamente para la memoria, sino es un paso para la justicia imprescindible.
Autorin Maria Urrosola fügt hinzu:
Sie sagen einfach nicht die Wahrheit. Nicht die Militärs, nicht die Politiker, weder die Linke noch die Rechte. Es ist ein einziges Vertuschen.
Hay un gran ocultamiento.
Straflosigkeit ist der Verlust von Recht. Wir müssen uns dieses verlorene Recht wieder zurückholen.
Es hat in den letzten Jahren immer wieder Initiativen gegeben, die versuchen, die Geschichte aufzuarbeiten und für Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit in Uruguay zu kämpfen. 2006 wurde zum Beispiel das erste Gedenkmuseum eröffnet. Im Dezember vergangenen Jahres wurde im Department Soriano der Espacio Memoria, der Ort für Erinnerung, eingeweiht. Auch jüngere Menschen wollen wissen, was damals passiert ist. Für Menschenrechtsaktivistin Sara Mendes ist das entscheidend.
Ich denke, wenn es die neuen Generationen nicht schaffen, sich die Geschichte anzueignen, wäre das der eigentliche Sieg der Diktatur. Wir sollten alle unsere Anstrengungen da reinlegen, dass das nicht passiert.
Das war ein Beitrag über die schleppende Aufklärung der Verbrechen der Militärdiktatur in Uruguay. Ein Blick in die Aktenberge der gefundenen Archive könnt ihr, wie bereits erwähnt, auf der Seite der Wochenzeitung Brecha werfen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage www.npla.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.